Ja, nochmal hallo. Jetzt kommt das, was man gemeinhin die Predigt nennt. Also ich habe euch auch, damit ihr das mitverfolgen könnt, so eine Präsentation mitgebracht. Da dürften wir wahrscheinlich gleich die erste, ich muss hier drauf drücken, das ist die erste Folie. Genau. Also zum Thema Glaube, Wahrheit oder Wahnsinn. Das wäre ja schön, wenn das, was wir glauben, auch wahr wären. Also wir haben jetzt ja zwei Herangehensweisen an diese Thematik erlebt in der Moderation ganz am Anfang, eher so über begriffliche Definition, was Glaube ist, was Wahrheit ist, was Wahnsinn ist. Und dann im Kreativteil eher eine, die so von Phänomenen ausgeht, was wir erleben, wie wir die Welt erleben. Und ich würde jetzt in der Predigt eher mal mit Phänomenen anfangen und so Definitionen und begriffliche Präzision dann nebenher mitnehmen. Das ist vielleicht einfacher. Also ich beginne jetzt zum Beispiel mit einer ganz einfachen Hilfsdefinition. Wenn wir von Wahrheit reden, gehen wir mal davon aus, dass wahr das ist, wo wir uns erhoffen, dass das, was wir wahrnehmen, auch mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Also dass das Sinn macht, zum Beispiel, wenn wir etwas wahrnehmen, dass das richtig ist, wenn uns zum Beispiel jemand was sagt, dass das stimmt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, bei euch gibt es nachher nach dem Gottesdienst Kaffee, dann freut ihr euch darauf, weil ihr vermutlich wisst, dass das stimmt. Stimmt das? Ja, okay. Also bei uns könnte ich jetzt zum Beispiel nach dem Gottesdienst sagen, bei uns gibt es nachher Sekt nach dem Gottesdienst. Wenn ich jetzt bei euch sage, nachher gibt es schön da draußen, im Marktplatz heißt das oder so, da gibt es Sekt. Stimmt das? Nee, also dann sage ich die Unwahrheit, ist klar. Also dann würdet ihr sagen, der spinnt ja, der hat ja gar keine Ahnung, was hier abläuft, der Herr Kerner oder der Wolfram, ja, der ist, was verspricht er uns da? Also das ist so das Phänomen. Wahr ist das, von dem wir wissen, dass das, was jemand sagt, denkt, mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Jetzt ist das Problem, dass diesen Eindruck, den wir heute haben, dass das mit dem Glauben nicht stimmt, das ist kein modernes Phänomen. Also meist kommt man ja an diese Frage von der Seite heran, wie wir in der Moderne vom Glauben leben. Ach so, ich darf 25 Minuten reden, wurde mir gesagt. Wollte ich gerade mal gucken, wann ich angefangen habe. Also, dass man an den Glauben herankommt mit dieser Frage, da, moderne Menschen, wir können alles erklären, wir brauchen den Glauben nicht. Das ist ja verrückt, wer noch glaubt. Wer glaubt, dass es da einen Gott braucht, wir können die Welt auch ohne Gott erklären. Allerdings ist das Phänomen nicht ein modernes Phänomen. Auch als Jesus gelebt hatte, als er als Zimmermann unterwegs war, da hatten schon Leute den Eindruck, dass er wahnsinnig durchgeknallt oder verrückt ist. Und zwar waren das nicht nur Leute, die ihm fernstanden, sondern gerade die, die ihn ziemlich gut kannten. Da heißt es nämlich bei Markus 3, Vers 20, also als er anfing aufzutreten, das waren vor allem die Vertrauten seiner Familie, die den Eindruck hatten, ich lese euch das mal, und Jesus ging in ein Haus und da kam abermals das Volk zusammen, sodass sie nicht einmal essen konnten. Und als es die Seinen, also seine Familie und seine engen Vertrauten, hörten, machten sie sich auf und wollten ihn ergreifen, denn sie sprachen, er ist von Sinnen. Also das ist jetzt Luther-Übersetzung. Wir würden sagen, er ist verrückt, er ist wahnsinnig, er ist durchgeknallt oder was auch immer. Die Schriftgelehrten aber, die von Jerusalem herabgekommen waren, sprachen sogar, er hat den Beelzebub und durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Also die sagten sogar, er ist sogar richtig besessen. Also der gehört eigentlich, wir würden heute sagen, eine psychiatrische Anstalt. Ja, also das war die Wahrnehmung, wie man Jesus wahrgenommen hat, was er sagte, wie er redete, was er tat. Die Leute, die ihn kannten, die wussten, du bist doch Zimmermann, du hast doch bei deinem Vater gelernt, was spielst du dich hier auf, was erzählst du uns hier so Dinge von Gott, machst schlaue Sprüche und das sollen wir dir abnehmen. Ja, es ist also kein modernes Phänomen, dass wir sagen mit dem Glauben, das tut mir leid, also, sondern dieses tut mir leid, das konnten die damals schon zu Jesus sagen. Und die Frage ist natürlich, würden wir das heute auch so noch tun? Würden wir das von Jesus immer noch so sagen? Ich habe den Eindruck, dass wir, also auch die, wir dem Glauben dann zum Beispiel eher nahe stehen, in etwa auf vieles, was Jesus sagt, natürlich nicht so reagieren. Also wenn wir jetzt schon im Bereich des Glaubens unterwegs sind, zum Beispiel regelmäßig zum Gottesdienst, jedenfalls getauft und konfirmiert sind, dann würden wir eher sagen, das ist eigentlich schon sinnvoll. Das ist hoffentlich auch wahr, was ich da glaube. Also das ist doch ein bisschen doll, was die damals gesagt hatten. Aber ich vermute mal, dass bei vielem, was Jesus sagt, wenn wir mal ganz ehrlich wären unsere Antwort oder unsere Wahrnehmung von dem, was Jesus sagt, in etwa so klingen müsste, wenn wir ehrlich wären. Was Jesus sagt, klingt einerseits oft fromm, das sind wir gewöhnt, das sagt die Kirche, das steht in der Bibel. Eigentlich müsste es auch richtig sein, deshalb vielleicht, hoffentlich. Aber andererseits ist es manchmal auch ziemlich blöd. Wir würden vielleicht nicht wahnsinnig sagen, aber in unserem Inneren haben wir den Eindruck, eigentlich ist es ziemlich blöd, wenn ich ehrlich bin. Ich habe euch ein Beispiel mitgebracht, wo man das, glaube ich, wenn man ehrlich ist, ganz oft denkt. Lukas 6, Vers 35, da heißt es, dass Jesus mal sagt, vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Höchsten sein, denn er ist gütig, also Gott ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Ich bleibe jetzt nur mal mit dem ersten Satz hängen, liebt eure Feinde. Ich hatte gerade vor 2 Wochen ein Gespräch, da haben wir so über dieses Liebesgebot geredet, wo Jesus sagt, das wichtigste Gebot ist, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann kann man natürlich sagen, ja, das ist auch sinnvoll, dass man Gott liebt, wenn man an ihn glaubt und den Nächsten auch und sich selbst auch liebt und annimmt. Aber den Feind zu lieben, das ist ja echt Quatsch. Stimmt's? Also würde ich schon sagen. Wer macht denn das? Also im Beruf, im Kollegium. Ja? Wenn mir Leute so richtig übel gewollt haben und Politik kann man damit doch erst recht nicht machen. Ja? Wenn da jemand angreift, da muss man sich doch wehren dürfen. Ja? Da kann man doch nicht sagen, liebe deinen Feinden, lass dir immer eine runterhauen und so. Und man muss ja auch den eigenen Kindern auch beibringen, dass man anderen mal Grenzen aufzeigt. Ja? Also wer sowas sagt, also ehrliche Reaktion würde in etwa aussehen, also den Nächsten lieben ist ja noch okay, aber auch den Feind, und jetzt kommt wieder das Moderne dazu noch, und überhaupt ist es nämlich ziemlich verrückt, überhaupt an Gott zu glauben. Jesus sagt ja, ihr könnt das tun, den Feind zu lieben, weil Gott es euch so vormacht, und wenn Gott das so macht, dann ist das vielleicht eine gute Idee, dass ihr das auch so macht. Gott unterscheidet auch nicht zwischen seinen Menschenkindern. Der eine hat jetzt mehr Sonne verdient und der andere weniger vielleicht. Auf den einen lasse ich jetzt mehr Güte und Gnade kommen, auf den anderen weniger. Sondern Gott begegnet allen mit der gleichen Liebe und Güte. Also ich will uns an dieser Stelle nur mal einladen, dass man diese Frage jetzt nicht so unterscheidet nach dem Motto, ja die, die nicht glauben, die sind eher bereit zu sagen, das ist ja sowieso verrückt mit dem Glauben, wir sind moderne Menschen. Und die, die glauben, die würden immer sagen, das ist ja alles ganz sinnvoll, was Jesus sagt. Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, müssten wir viel häufiger sagen, was Jesus da sagt, ist eigentlich nach unserem Empfinden eigentlich erstmal Unsinn. Und die Frage ist, wie gehen wir jetzt damit um? Das, was ich euch da zeige, kriegt ihr auch nachher als so einen Ausdruck zum Mitnehmen. Genau. Also, und das kommt dann, wenn man jetzt eine Konzeption daraus machen wollte, in etwa auf das Prinzip hinaus, dass man heute meint, dass wenn man wirklich glauben will, was Jesus da sagt, dass es überhaupt einen Gott gibt, denn einen Gott brauchen wir heute ja nicht mehr, um die Welt zu erklären, dann ist das eigentlich nur gegen die Vernunft möglich. Das heißt, je mehr man weiß, je mehr wir die Welt verstehen zum Beispiel, desto besser wissen wir, dass es einen Gott nicht braucht, um Donner und Blitz hervorzurufen. Ja, wir glauben nicht, wenn es donnert oder blitzt, dass es dann Gott gibt, der aus dem Himmel Pfeile herabschickt. Ja? Oder darf ich mal fragen, wer glaubt, Hand hoch. Also dafür brauchen wir Gott nicht. Der Donner und Blitz sind so, dass da oben einer sitzt auf der Wolke und so ein Blitz runter. Okay. Okay, das wäre jetzt aber nochmal eine andere Konzeption. Gott regiert alles, aber die Physik sagt uns ja genauer, wie trotzdem Blitze und Donner entstehen. Genau, wir würden dann sagen, Gott steckt vielleicht da drüber oder dahinter oder da drin, aber grundsätzlich, wie wir uns das dann vorstellen, dass es zu Blitz und Donner kommt, dass es Gott vielleicht arrangiert, ist immerhin was anderes, als man das vielleicht vor 1000 Jahren noch gedacht hat. Das heißt, das läuft auf, eine Konzeption hinaus, die da sagt, Glauben ist nur möglich gegen besseres Wissen und Vernunft. Ich vermute aber mal, dass das eher ein modernes Missverständnis ist. Also diese Konzeption, die uns sagt, Glauben kann man überall noch da, wo man es nicht besser weiß. Also wo wir es besser wissen, können wir eigentlich nicht mehr glauben. Brauchen wir den Glauben auch nicht, weil wir wissen es ja. Also Glauben wäre dann eine schlechtere Form als Wissen. Also wenn ihr mich zum Beispiel fragt, wir haben nächstes Wochenende Gemeindefest, wie das Wetter da wird, dann müsste ich ehrlich sagen, ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass es gut wird, weil ich habe bei Wetter Online geguckt und wahrscheinlich wird es gut. Das heißt, in dem Fall ist Glaube eine schlechtere Form als Wissen, weil ich es nicht weiß, dann sage ich, ich glaube, dass es so und so ist. Und so sieht man heute oft den Glauben an, weil wir es nicht besser wissen, ob es jetzt Gott gibt oder nicht, weil wir keine sicheren Beweise haben, wie in der Physik für Phänomene, deshalb glauben wir an Gott. Und ich würde sagen, das ist aber eigentlich ein Missverständnis, wenn wir unseren eigenen Glauben auch so ansehen, dass wir nur deshalb glauben, weil wir es nicht besser wissen, weil sonst würden wir sagen, ich weiß Gott. Das eigentlich klassische Verständnis von Glauben, und das würde ich euch heute gerne nahebringen, das ist nämlich dann eine echte Herausforderung, sagt eigentlich, Glauben ist überhaupt nur möglich auf der Basis von Wissen und intellektueller Zustimmung. Also eigentlich hat man klassischerweise Glauben immer so verstanden, nicht, dass er gegenübersteht von Vernunft und Wissen, sondern dass unten das Fundament ist Vernunft und Wissen. Und dann hat man da drauf geglaubt. Und wie das funktioniert, das würde ich euch gerade zeigen. Das heißt, Glaube ist eigentlich ein Vertrauen, das aber basiert auf Wissen und unserer intellektuellen Zustimmung. Und das funktioniert folgendermaßen. Also für die Folie brauchen wir jetzt kurz etwas Zeit. Also die Konzeption ist folgendermaßen. Man muss sich ja fragen, wie funktioniert überhaupt Wissen und was ist dann im engsten Sinne Glauben? Und die Theologen haben in der klassischen Theoriebildung gesagt, eigentlich funktioniert Glauben so, dass man erstmal etwas wissen muss überhaupt. Dann muss ich diesem Wissen zustimmen und dann kann ich überhaupt darauf mein Vertrauen setzen. Also ich mache euch das mal vor an diesen drei Schritten. Also zum Beispiel hat man in der Vergangenheit immer gedacht, in der klassischen Theologie, dass man auch wissen kann, dass es Gott gibt. Also zum Beispiel Thomas von Aquin, katholischer Theologe im Mittelalter, hat bewiesen mit 5 Beweisen, dass es Gott gibt. Das war ganz überzeugend. Also ich mache euch mal einen vor. Der zweite Weg seiner Beweise ist, dass es für eine Wirkung immer eine Ursache geben muss. Also wenn ich heute Morgen Kaffee trinken konnte, das ist die Wirkung, muss es dafür eine Ursache geben, irgendjemand muss den Kaffee gekocht haben. Ja? Dass der Kaffee gekocht wurde, ist eine Wirkung, für die es wieder eine Ursache geben muss, es musste jemand den Kaffee gekauft haben. Und dafür muss es eine Person gegeben haben, die den Kaffee kauft, das war vielleicht ich selber oder jemand aus unserer Familie. Dafür muss es wieder eine Ursache geben, diese Person muss irgendwann geboren worden sein, also muss sie Eltern haben, die Eltern müssen geboren worden sein, also müssen die Eltern haben, also muss irgendwann die Welt geschaffen werden und das kann man immer so weiter zurückfahren. Es muss immer eine Ursache geben für das, was passiert. Und jetzt ist doch klar, sagt Thomas, kann man diese Kette nicht unendlich fortsetzen, es muss irgendwann ein Ende geben dieser Kette. Dieser unendlichen Ursachen und Wirkungen. Und diese erste Ursache, die nennen wir Gott. Also ist doch klar, dass es einen Gott geben muss, weil irgendjemand muss ja den Anfang gesetzt haben. Und das, was den Anfang gesetzt hat, der Welt, dass es überhaupt was gibt, das ist Gott. Ist doch einleuchtend, oder? Also kann man doch wissen, dass es Gott gibt. Also wenn es jetzt im letzten Schritt, jetzt muss man, sitzt ihr da, ihr habt das jetzt gehört, ihr habt das jetzt wahrgenommen, ihr habt das eine Kenntnis von diesem Gottesbeweis. Jetzt müsst ihr für euch natürlich sagen, zweiter Schritt, ja, diese Beweisführung, die ist für mich nachvollziehbar. Ich stimme dieser Beweisführung zu. Und wenn ihr dann im dritten Schritt, also im zweiten zugestimmt habt, dann könnt ihr im dritten Schritt euch überlegen, will ich diesem Gott vertrauen? Will ich mit diesem Gott leben? aber ohne dass mir überhaupt jemals jemand was gesagt hat darüber, ob es einen Gott gibt, dass es überhaupt einen Gott gibt, im ersten Schritt, der der Schöpfer von allem ist, der alles angestoßen hat, wenn mir das nie jemand gesagt hätte, könnte ich dem ja auch im zweiten Schritt nicht zustimmen und im dritten auch nicht glauben. Ist das einleuchtend? Ja? Also das ist so das klassische Verständnis, Glaube braucht erstmal ein Wissen. Also zum Beispiel, wenn wir nichts von Jesus wüssten, gar nichts, dass es ihn gibt, wie sollen wir erstens zustimmen können, dass er gelebt hat, dass er gestorben ist, dass er was geredet hat? Wir könnten gar nicht den zweiten Schritt machen. Es braucht erstmal ein Wissen. Also historische Forschung, historische Dokumente, die Bibel zum Beispiel, dass wir überhaupt etwas von ihm wissen und dann kann ich mir anhören, was er sagt und dann kann ich mir überlegen, leuchtet mir das ein, stimme ich dem zu und im dritten Schritt würde ich darauf mein Vertrauen setzen oder finde ich das verrückt, was er gesagt hat. Okay, also der erste Schritt, das Schöne ist, der hat lange Zeit funktioniert bis zur Aufklärung. In der Aufklärung gab es so Leute wie Immanuel Kant, die haben jetzt nochmal genauer gefragt, stimmt das eigentlich mit dieser Art Wissen? Funktioniert das für uns moderne Menschen? Wie funktioniert Wissen überhaupt und was ist dann Wahrheit? Und der Immanuel Kant hat Folgendes herausgefunden, dass bis zu seiner Zeit die Kirchen und die Theologen, die Philosophen ganz viel als Wissen verkauft haben, was eigentlich gar kein Wissen ist. Und als Wahrheit Dinge verkauft haben, die konnte man gar nicht wissen. So zum Beispiel der Thomas von Aquin, der Immanuel Kant hat sich nämlich diese Gottesbeweise genommen und gesagt, also grundsätzlich gefragt, was ist überhaupt Wissen und passt das mit diesen Gottesbeweisen zusammen? Und das will ich euch ganz kurz, ganz praktisch erklären. Der Immanuel Kant hat gesagt, Wahrheit und Wissen ist immer dann gegeben, wenn wir eine Anschauung haben und zu dieser Anschauung ein Konzept, das diese Anschauung richtig beschreibt. Also ich gebe euch mal ein Beispiel, stellt euch mal vor, ihr seht vor euch sowas Grünes da unten und irgendwo da oben was Blaues und in der Mitte ist sowas Graues. Weiß schon jemand, wovon ich rede? Also ihr habt jetzt im Prinzip eine Anschauung, aber noch nicht das Konzept dazu. Ja? Also ich gebe euch jetzt zwei Konzepte. Das Grüne da unten, das nennen wir Wiese, ja? Und das Blaue da oben, das nennen wir Himmel. Jetzt wisst ihr schon eher, wovon ich rede. Jetzt frage ich euch, gibt es das? Gibt es Wiese? Ja, Hand hoch, wer meint, dass es Wiese gibt. Dass ich jetzt nicht vom Sekt nach dem Gottesdienst rede, sondern von einem echten Phänomen. Okay, also die meisten denken, es gibt Wiese. Okay, Himmel gibt es auch. Und jetzt das Graue in der Mitte. Das Graue in der Mitte hat vier Beine, ein graues Fell, eine lange Schnauze und so Ohren. So, jetzt sage ich euch nicht, wie das Konzept heißt, sondern ich frage euch, wer kann mir sagen, wie das Konzept heißt? Tier, weiß es jemand genauer? Grau? Esel, ja genau, ich könnte jetzt sagen, macht IA oder so. So, jetzt frage ich wieder, wer von euch würde sagen, das ist ein Konzept, das ist wahr, das gibt es wirklich, nicht nur in meiner Fantasie, sondern das gibt es wirklich, habe ich gesehen, habe ich schon mal angefasst. Ja, die meisten Hände gehen nach oben. Okay, das ist auch ein Kreativteil gerade. Ne? Okay, so und jetzt kommt mein Sohn, die haben so ein Buch, da gibt es ganz neue Phänomene. Zum Beispiel die Frage, wächst unter der Erde und stinkt. Wie nennt man das? Das ist auch ein Konzept. Pfurzel heißt das. Ja? Also da gibt es jetzt ein Buch mit ganz vielen lustigen Sachen und unser Sohn ist selber auf die Idee gekommen, jetzt Folgendes, also es steht auf der Wiese, ist wieder grau, vier Beine, lange Schnauze und Ohr nach oben und liest ein Buch. Wie heißt denn das? Ein Lesel, genau, das ist ein Lesel. Jetzt wieder Frage an euch, wenn ich euch jetzt sage, ich war auf dem Weg mit dem Motorrad hierher, zwischen Fußgönnheim und Friesheim, auf der Wiese stand ein Lesel. Wer hat das auch schon mal gesehen? Nur eine Person. Also die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Konzept wahr ist, warum glaubt ihr mir das nicht? Warum sagt ihr nicht, dass, was der Wolfram Kerner da sagt, das stimmt, das ist wahr? Das liegt daran, dass ihr nur das Konzept habt, aber ihr habt keine Anschauung dafür. Ich könnte euch alles erzählen. Das ist genauso wie mit dem Einhorn. Das ist ein Konzept, zu dem wir aber keine Anschauung haben. Das heißt, es ist eigentlich ein leeres Konzept, weil ich den Bereich der Anschauung verlasse. Das Gegenteil davon wäre, wenn ich euch sage, es ist wieder grün, blau, aber in der Mitte diesmal eher braun, am ganzen Körper behaart, etwas kleiner als ich und macht immer sowas. Ja? Was würdet ihr sagen? Konzept? Affe, okay. Jetzt habe ich auf dem Weg hierher gesehen, auf der Wiese zwischen Fuß-Gönnheim und Friesenheim, habe ich gesehen, sieht auch so ähnlich aus wie ein Affe, ist ein bisschen größer, also eher so groß wie ich, ging durchs Feld und las ein Buch. Wie nennt man das? Also nach dem Prinzip von eben wäre die präzise Beschreibung Laffe, ein lesender Affe. Wie nennen wir sowas im Gemeinen? Mensch, genau. Okay, also das Konzept würden wir jetzt Menschen nennen, aber eigentlich ist es ein Laffe, ja, ein lesender Affe. Okay, also ihr versteht das Prinzip. Und der Immanuel Kant hat jetzt gesagt, mit Gott ist das eigentlich genauso. Wir kennen das Prinzip Ursache und Wirkung, also mit dem Kaffeekochen. Ich bin die Ursache dafür, dass es den Kaffee heute bei mir gab, weil ich selber die Kaffeemaschine angestellt habe. Aber wenn ich diese Reihe immer weiter fortsetze, kommt irgendwann der Punkt, wo ich die Anschauung verlasse. Um zu behaupten, dass es da ein Wesen gibt, das unsichtbar ist und Dinge bewirkt, dafür hat keiner von uns eine Anschauung. Stimmt's? Oder habt ihr das schon mal gesehen? Ein Wesen dabei beobachtet, das unsichtbar ist und trotzdem etwas bewirkt. Das heißt, das Konzept Gott ist leer. Richtig? Gibt es keine Anschauung vor. So, und das, was der Immanuel Kant gesagt hat in seiner Kritik der reinen Vernunft, heißt ganz kurz, das, was man bisher meinte, immer beweisen zu kommen, ist ein leerer Beweis. Und man kann weder beweisen, dass es Gott gibt, noch kann man beweisen, dass es ihn nicht gibt. Jetzt hat man den Immanuel Kant mit seiner Aufklärung oft den Gotteszerstörer genannt, weil er nämlich diese Gottesbeweise beseitigt hat, weil er gesagt hat, die sind leer. Weil am Ende kann man sich immer entscheiden, gibt es das oder gibt es das nicht? Gibt es das Einhorn oder nicht? Gibt es Gott oder gibt es ihn nicht? Und was er eigentlich gemacht hat, ist zu sagen, ich habe das Wissen aufgehoben, also beiseite geschoben, um für den Glauben Platz zu machen. Das heißt, auch der sagt, es gibt mit Sicherheit keinen Gott, kann das ja gar nicht sagen, weil er kann es ja nicht wissen. Also ist es jetzt eigentlich auf einer ganz anderen Ebene die Frage nach Gott, nämlich eher auf der Frage der Dritten, und zwar so, dass wir grundsätzlich sagen können, es ist nicht unsinnig, an Gott zu glauben. Das hat der Immanuel Kant gezeigt. Man kann diese Kette nach hinten denken und dann ist die Frage, gibt es diesen Gott oder nicht? Und die interessante Frage entscheidet sich nämlich nicht intellektuell, sondern ob man diesen Gott erleben kann. Und das ist dieser dritte Schritt. Wenn ich jetzt grundsätzlich sage, das ist nicht dumm, dass es jemanden gibt, der diese Welt geschaffen hat, der im Hintergrund wirkt, dann ist nämlich viel spannender herauszufinden, ob es ihn gibt, indem ich mich ihm anvertraue und versuche, mit ihm Erfahrung zu machen. Das hat Martin Luther mal ganz schön beschrieben. Er sagt, wenn ich grundsätzlich die Dinge über Gott weiß oder Jesus und denen auch grundsätzlich zustimme, also nicht sagen würde, das ist jetzt Quatsch, dann ist die interessanteste Frage an dieser Stelle, vertraue ich dem und mache ich eigene Erfahrungen? Also können sich meine Konzepte dann doch vielleicht mit Leben füllen. Und Luther macht das ganz schön an einem Beispiel, nämlich, dass wir alle wissen können, grundsätzlich vielleicht, dass ein Boot schwimmt. Dann wird es wieder eine Frage an euch, wer weiß, dass das funktioniert? Holzbretter im Wasser, Boot schwimmt. Wer würde grundsätzlich zustimmen, funktioniert? Okay. Wer von euch weiß das so gut und ganz genau nach dem ersten und zweiten Schritt, dass er sich hier vorne hinstellen könnte und uns erklärt, wie das funktioniert? Also mit Wasserverdrängung, Dichte und Auftrieb. Wer weiß, dass ein Boot schwimmen kann, weil er weiß, wie diese Konzepte funktionieren? Oder anders gesagt, wer weiß, dass ihr selber schwimmen könnt, wenn ihr ins Wasser springt? Und stellt sich hier vorne hin und erklärt uns, wie das mit Auftrieb, Dichte und Wasserverdrängung funktioniert. Darf ich mal ein Handzeichen bitten? Okay, eine Person, zwei Hände, die drei. Okay, also wer in Physik gut aufgepasst hat und sich das merken kann, der weiß das theoretisch. Und wer von uns würde jetzt, obwohl er das eigentlich, die anderen wissen das gar nicht genau, ob wir schwimmen können. Stimmt's? Nur die drei wissen das eigentlich richtig, nach dem ersten. Ihr anderen würdet ihrem Kind sagen, wenn das ins Wasser springt, bist du wahnsinnig? Kannst du mir vorher erklären, wie das mit der Wasserverdrängung, der Dichte und dem Auftrieb ist? Ja? Hat noch nie jemand von euch gemacht. Ich habe meinen Kindern Schwimmen beigebracht. Wodurch? Dass ich sie eingeladen habe, es auszuprobieren. Die können das nicht erklären, wiederum das funktioniert. Und Luther sagt, das Spannende am Glauben ist jetzt natürlich, dass man weiß, dass es nicht totaler Quatsch ist, aber ich würde es ausprobieren und dann sehe ich, ob es mich trägt. Also Luther sagt, es ist die eine Sache zu wissen, dass ein Boot schwimmt, das andere ist, den Schritt zu wagen, einzusteigen und sich tragen zu lassen durchs Leben. Und so sagt er von dem Vertrauen in Jesus, dass das Spannende ist eigentlich, also wenn wir jetzt nicht intellektuelle Gründe sagen, das ist totaler Quatsch, aber wie gesagt, selbst die moderne Philosophie würde sagen, man kann grundsätzlich an Gott glauben, es gibt sinnvolle Konzeptionen, aber wichtig ist, dass wir die jetzt mit Leben füllen. Und dann ist für uns eigentlich, jetzt mit Blick auf Jesus, eines interessant, es gibt einen ganz starken Strom im Glauben, der gesagt hat, Jesus selbst, auch wenn er am Anfang für seine Familie verrückt schien, er ist eigentlich das Gegenteil. Er ist die Vernunft schlechthin. Das Johannesevangelium beginnt mit folgenden Worten. Im Anfang war das Wort, griechisch Logos, unser Wort Logik kommt daher, ist die Vernunft schlechthin. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, also es wurde Mensch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Das heißt, es gibt einen ganz starken Strom der Theologie, der sagt, in Jesus ist die Vernunft schlechthin Mensch geworden. Das ist Johannes-Evangelium. Ich muss zugeben, bei Paulus klingt das anders. Der Paulus sagt zum Beispiel eher mal, für die Griechen ist es verrückt, was wir predigen, und für die Juden ist es ein Ärgernis. Ja, also der Paulus hat nochmal eine andere Sicht. Aber der Johannes würde sagen, was die Griechen als die Vernunft schlechthin bezeichnet haben, den Logos, den der Welt einwohnenden Vernunft, das ist in Jesus Mensch geworden. Der Johannes war ganz und gar überzeugt, dass alles, was Jesus gesagt hat, das Vernünftigste ist, was es überhaupt gibt. Alles. Jetzt komme ich langsam zum Ende der Predigt. Also stellt sich die Frage, ist jetzt Jesus verrückt? Oder war er der intelligenteste Mensch, der je gelebt hat? Also der die Wahrheit gesagt hat, der sich auskannte mit allen Bereichen des Lebens, weil er die Vernunft schlechthin war, die Mensch geworden ist. Habt ihr so schon mal von Jesus gedacht, dass er der intelligenteste Mensch war, der je gelebt hat? Also wir denken ja eher, Jesus war der Zimmermann, aber nicht Jesus war der Denker schlechthin. Jesus war der Weise schlechthin, der Philosoph schlechthin. Es gibt einen ganz interessanten Aufsatz von einem amerikanischen Ethiker, Dallas Willard, und der heißt Jesus the Logician, also der Logiker. Und da hält er einen Vortrag von der Uni und er sagt, bringen wir eigentlich nie zusammen. Wir würden immer sagen, Jesus der Fromme, Jesus der Religionsstifter, ein bisschen durchgeknallt mit vielem, was er sagt, aber für den Glauben ist vielleicht gut, für die Seele. Jesus der Zimmermann, aber dass Jesus die Vernunft schlechthin ist, wer sagt schon sowas Blödes wie liebe deine Feinde? Ist das vernünftig? Und jetzt stellt euch mal vor, man würde dieses Wort Jesu nehmen und nicht sagen, das Liebesgebot für die Feinde ist durchgeknallt und verrückt, sondern damit würde man Politik machen. Und das ist bei uns passiert. Es gab amerikanische Politiker, Generäle, Finanzfachleute, die haben gesagt, es ist besser, die Deutschen, unsere Feinde nach dem Zweiten Weltkrieg, ihnen mit Liebe zu begegnen, ihnen Gutes zu tun, ihnen einen Aufbauplan, den sogenannten Marshallplan zu spendieren, als sie auszubeuten, auszunehmen, ihre Fabriken noch mehr kaputt zu machen, sie noch weiter zu ruinieren, sie noch mehr in den Schmutz zu treten. Das heißt, das, was Jesus sagt, wenn man dem mal nachdenkt, ist es tatsächlich so, dass man damit Politik machen kann. Nur man muss verstehen, Liebe meint im Neuen Testament nicht, ich finde den anderen sympathisch, sondern Liebe heißt im klassischen Verständnis, ich tue alles, damit ein Zusammenleben auf Gottes Erde für uns beide im Frieden möglich ist. Und das ist natürlich eine spannende Herausforderung, ob ich Jesu Worte für mich so entdecken kann, dass ich, auch wenn sie manchmal ganz komisch rüberkommen, ich denke, das ist doch wahnsinnig, das ist doch verrückt, ich diesen dritten Schritt wage, zu sagen, ich lasse mich mal drauf ein, ich probiere mal aus, ob das funktioniert. Und auch wenn jemand anders mir ganz komisch kommt, begegne ich dem mit Wohlwollen. Okay, jetzt habe ich ganz viele Phänomene angesprochen. Also die Einladung an uns ist, dieses Vertrauen zu wagen, sich auch intellektuell mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Und ich biete euch nur eins an, wenn euch irgendwas von diesen Sachen jetzt, ihr euch vielleicht näher damit auseinandersetzen wollt, wir haben in unserer Kirchengemeinde so einen YouTube-Channel und eine Internetseite gestartet über unsere Gemeindearbeit und auch über theologische und philosophische Fragen. Und wenn ihr wollt, also Theologo heißt die, da gibt es auch Folgen, einmal mit diesen Gottesbeweisen, auch mit dem Kant und dann nochmal zwei Folgen, zum Beispiel bei unserem Theologie-Kompakt-Grundkurs, zu der Frage, wie passen eigentlich Glaube und Wissen zusammen und Glaube und Vertrauen. Und dann gibt es natürlich auch eine Folge über den historischen Jesus, was man von ihm heute wissen kann, also mit wissenschaftlichen Mitteln betrachtet. Okay, also viel Spaß beim Weiterdenken, aber auch vor allem viel Spaß beim Weiterausprobieren, ob der Glaube einen trägt im Leben. Das steht auch auf dem Ausdruck dann drauf nachher. Vielen Dank fürs Zuhören.